Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Ja, hallo, herzlich willkommen zu ein Intro für alle Fälle. Wir sind auf alle Fälle wieder bereit, um über die nächste Serie zu sprechen. Und auf der anderen Seite sitzt
Leslie Sternfeld und derjenige, der gerade schon angefangen hat zu sprechen, das war...
Ah, das war ich, Martin Bross. Ja. Ich dachte, du hättest mich angekündigt. Na gut, dann eben nicht.
Gut, achso, Martin Bross, ja. Obwohl, eigentlich müssen wir uns ja gar nicht ankündigen, wir sind ja im Vorspann drin, aber andererseits, was warm das haben wir, ne?
Eben, und wer nicht richtig zugehört hat, der hat jetzt eben nochmal Gelegenheit bekommen, uns kennenzulernen.
Es gibt ja Intro-Skipper, ne? Es gibt ja Leute, die skippen das Intro.
Stimmt, wer weiß, ob wir nicht auch schon längst geskippt werden.
Das wäre natürlich so ein Ding, ne? In einem Podcast über Intros, das Intro zu skippen, ist natürlich schon,
sagen wir das mal. Das Intro quasi zu killen. Und schon sind wir beim Thema des heutigen Podcasts. Ja, wer die Rätsel gelöst hat, und ich glaube, das haben einige, die wissen natürlich, dass es heute um Dexter geht. Eine Krimi-Thriller-Serie, Drama-Serie. Ja, da kann man vieles rein interpretieren, was denn das jetzt für ein Genre sein soll. Mit viel schwarzem Humor, aber auch ernst gemeint. Und eine Besonderheit heute. Bisher hatten wir Serien besprochen, wo wir beide uns sehr gut auskannten. Und diesmal wird es anders sein. Denn Dexter habe ich zuerst gekannt. Und Leslie, du bist erst später drauf gestoßen und hast auch noch gar nicht zur Gänze alles gesehen.
Ja, ich kannte Dexter schon. Vor einigen Jahren hatte ich auch einiges gesehen, aber nicht so konsequent und auch nicht alles durch, wie das manchmal so ist. Man bleibt nicht an jeder Serie so dran hängen. Und dann habe ich jetzt mich natürlich wieder intensiv beschäftigt, habe die erste Staffel ganz gesehen und aus anderen Staffeln mal hier und da eine Folge rausgepickt. Und ja, das ist so mein Stand. Was mir immer schon besonders gefallen hat, war das Intro, das wirklich sehr beeindruckend ist. Wie es auch in unserem Intro Grundlagentext heißt, ein kleines Kunstwerk oder auch vielleicht auch ein großes. Da werden wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Das ist mir auch damals schon hängen geblieben. Hier geht es um das große Verschmelzen von Musik, Geräuschen und Atmo. Das macht für mich den Klang dieses Intros aus. Also Musik ist klar, Geräusche sind auch klar. Atmo ist eine Mischung aus Musik und Geräusch, meistens flächig. Irgendein synthetischer Klang, der so ein bisschen wabert und dräut und unheimlich oder vielleicht auch nett klingt. Das hier ist ein Beispiel für Atmo. Kann man hören, ne? Mhm. Und ich glaube, Dexter, das ist das große Verschmelzen von Musik, Geräuschen und Atmo. Und und das kann ich natürlich auch beweisen oder belegen. Und dazu habe ich mir so ein paar Sachen überlegt und das Intro vom Klang her mal nachgebaut und kann dann sagen, mache ich jetzt gleich, aus welchen Elementen das Intro so besteht und hören, wie diese Elemente alle miteinander, untrennbar verschmolzen sind. Also Musik ist hier nicht nur Musik, Musik ist hier auch Atmo und Geräusche. Ich bringe das mal ein Beispiel für dieses Verschmelzen dieser Bereiche. Mhm. Wir hören zum Beispiel mal den Anfang. Ja, selbst die Instrumente klingen geräuschhaft, die Geräusche sind musikalisch getimt eingesetzt und hinter dem, gerade am Schluss dieses Ausschnitts, etwas Atmo, die das Ganze etwas unheimlich auch macht. Im anderen Beispiel ist dieses Verschwimmen noch deutlicher zu hören und das ist hier. Ja, wir hören das Bratgeräusch, wir hören die Musik und wir hören auch so ein Sirren, so ein Gleißen, eine gleißende Atmo, ja, die das Ganze überzieht, so dass das Ganze zusammenschmilzt und eigentlich ein großes Klangereignis ist. Ich mach's doch mal. Ja, das ist Quietschen und Gleißen. Dazu die rauschenden Bratgeräusche und die Musik. Also ich glaube, das macht den Klang in diesem Intro aus, dass diese Bereiche immer ineinander übergehen, dass sie fast verschmolzen sind. Ja, und jetzt bin ich quasi bin ich in deinem kompetenten Fahrwasser, was Dexter angeht, unterwegs.
Ja, mal schauen, wie kompetent das ist. Ich meine, von manchen Serien lässt man sich auch einfach nur berieseln und so viel bleibt dann auch wieder nicht hängen an Spezialwissen. Aber ich habe mich natürlich auch noch mal ein bisschen kundig gemacht, hier und da noch mal nachgeforscht und ein paar Sachen herausgefunden, die ich bis dato auch nicht wusste.
Aber so wie ich dich kenne, habe ich gemerkt, also du bist eigentlich ein sehr aufmerksamer Gucker und Verarbeiter von dem, was du da siehst. Also da dein Blick ist schon sehr, sehr scharf.
Also ich assoziiere sie ganz gerne und ich glaube, dieses Nerdwissen, das, was ich früher bestimmt hatte zu den Themen, die mich interessierten, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Also früher, glaube ich, konnte ich alles Mögliche im Detail aufsagen, wer in welcher Folge mitgespielt hat und bei welcher Laufzeit dieses und jenes passiert ist und Texte mitsprechen können und so weiter. Ich muss sagen, ich glaube, im Alter lässt das ein bisschen nach. Da hat man nicht mehr Zugriff auf alle Inhalte der Festplatte. Aber dafür kann man andere Sachen.
Ja, wir können zum Beispiel ganz toll mit dem Rollator uns fortbewegen. Ich möchte dir einfach zustimmen. Ja, das ändert sich im Laufe der Zeit auch wenn man gar nicht mehr so das Bedürfnis hat wie früher, sich so Detail und Nerdwissen drauf zu schaffen. Wobei irgendwie habe ich das Gefühl, es wird in letzter Zeit wieder schlimmer bei mir.
Ja, kommt auf die Themen an. Ja, klar.
Ja, und vielleicht auch auf das Umfeld, in dem man sich bewegt. Da möchte ich mal eben einen Gruß an Eberhard raushauen, beim Kollegen und Freund bei Kultur auf dem Hügel, der ein ganzes inneres Lexikon von wichtigem und unwichtigem Wissen ist und das auch gerne kundtut. Und das befruchtet dann auch so ein bisschen manchmal, ja. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab, aber davon sind wir auch.
Dann kommen wir doch einfach zurück zu unserem Thema und starten erstmal Wiki und die starken Fakten, oder? Damit alle im Bilde sind.
Ja, holen wir doch mal alle mit ins blutgefüllte Boot.
Wiki und die starken Fakten.
Dexter. 96 Folgen in 8 Staffeln. Und einer 9. Staffel mit 10 Folgen. US-amerikanische Krimi-Dramaserie von 2006 bis 2013 und 2021. Produziert für Showtime von Jeff Lindsay und anderen. Musik Rolf Kent. Schauspieler Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar, Lauren Welles, Julie Benz, Desmond Harrington und vielen anderen. Veröffentlicht auf DVD und Blu-ray. Dexter Morgan. Ein unscheinbarer Blutspurenanalytiker beim Miami-Morddezernat führt ein Doppelleben. Tagsüber hilft er bei der Aufklärung von Mordfällen, nachts jedoch streift er als Serienkiller durch die Stadt und tötet Menschen, die bereits gemordet haben. Sein Adoptivvater Harry hat ihm beigebracht, seine Mordlust nur gegen andere Mörder zu richten. Ein Kodex, den Dexter strikt befolgt. Doch als eine Serie von grausamen Morden beginnt, gerät sein Geheimnis in Gefahr. Der Kühllasterkiller, wie er genannt wird, hinterlässt blutleere Leichen. Dexter ist fasziniert von dessen sauberer Arbeit und setzt alles daran, ihn zu finden. Dabei muss er sich vor dem misstrauischen Sergeant James Stokes in Acht nehmen.
Hey, Vicky, wir sind im Bilde. Jedenfalls erstmal dem Grunde nach und wollen jetzt mal so ein bisschen ans Eingemachte gehen. Und ja, Eingemachte ist vielleicht auch gar kein so schlechtes Wort in diesem Zusammenhang, denn Dexter neigt ja auch schon zum Ausmachen von Leuten. Also er tötet ja Leute, wobei er einen Kodex hat, den Kodex seines Ziehvaters Harry. Und er tötet nicht jeden, sondern jedenfalls erstmal. Ne? Es geht darum, Leute zu töten, die es, wie er meint, verdient haben und die, das kriegt er ja als Polizist mit, nicht verfolgt wurden und die nicht gefasst wurden. Das ist natürlich schon so ein Ansatz, den man haben kann. Ich muss sagen, ich als Hobby-Serienkiller, nein, ich habe es da angegeben, da habe ich mir die Frage gestellt, Serienkiller, Serienmörder und Auftragskiller, was ist er denn eigentlich? Ich sage jetzt so früh, wenn wir über diese Frage reden, aber ich glaube, diese Frage, der bist du mal nachgegangen, weil du ein Hörbuch eingelesen hast, in dem es genau um die Frage ging, wie man denn diese Killer systematisieren kann.
Ja, genau. Also ich habe einiges gelesen zu dem Thema, eben ein Hörbuch selber eingesprochen. Das war ein Sachbuch von einem skandinavischen Autoren, wenn ich den Namen jetzt genau treffe, Mikael Dahlén, glaube ich, wird er ausgesprochen. Monster hieß das Buch. Der hat mal ergründet, warum es so eine Faszination gerade für Serienkiller gibt. Warum das teilweise ein richtiges, in so ein Fanwesen abdriftet, dass die inhaftierten Mörder, die man halt festgenommen hat, ja aus dem Knast heraus Fankontakte aufbauen, bis hin, dass sie Kunst aus dem Gefängnis heraus verkaufen, also richtig Geld mitmachen, ja, und eine richtige Fangemeinschaft aufgebaut haben. Woher kommt diese Faszination? Und er hat das in dem Buch ein bisschen beschrieben und 4 oder 5 Inhaftierte auch besucht und Interviews mit denen geführt. Die sind in der Regel vom Charakter halt auch sehr auskunftsfreudig, weil sie meistens auch im Nachhinein immer noch mit ihren Taten sich gerne präsentieren. Und hat unter anderem auch Charles Manson interviewt. Und dass es eben diese Faszination gibt für Serienkiller, sieht man einfach an der Flut an Filmen und Serien und Büchern, die zu diesem Thema geschrieben wurden. Also nicht nur im True-Crime-Sektor, wo man sich dann eben auf tatsächliche Fälle beruft, nein, auch eben erfundene Figuren. Wobei, können wir jetzt direkt nochmal sagen, Dexter hat auch einen wahren Hintergrund. Also es ist nicht komplett nur Fantasie. Aber was genau damals wirklich passiert ist, kann ich nicht sagen. Das hatte ich nur so am Rande gelesen.
Ja, basiert ja wohl auf einem Buch von Jeff Lindsay, Darkly Dreaming Dexter.
Ja, genau. Auf Deutsch, des Todes dunkler Bruder. Da wollte man die schöne Alliteration nicht verwenden.
Darkly Dreaming Dexter. Hätte man eigentlich auch so lassen können.
Genau. Und ja, was ich gerade noch sagen wollte, True Crime ist halt aber auch, ist ja nichts Neues. Das wird halt gerne in Filmen und in der Literatur auch verwendet. Ich habe ein paar Titel rausgesucht, aber diese Liste ist endlos. Ein älterer Film, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Mhm. Auch da haben wir dieses Thema. Dann der Klassiker der 90er, Schweigen der Lämmer. Dann gab es einen Indie-Hit, Henry, Portrait of a Serial Killer, der fast schon dokumentarisch den Fall verfolgt hat, wo man mit den Mördern, es waren 2 im Film, quasi unterwegs ist und alles detailgenau gezeigt bekommt. Dann das Ganze parodistisch total überzogen im Film Mann beißt Hund. Und dann gibt es aber auch knüppelharte, ernst gemeinte Auseinandersetzungen mit dem Thema Der Todmacher mit Götz George, fiel mir wieder ein. Dann auch im Suspense-Kino, Hitchcock hat Francie gedreht und Psycho, auch das gehört zu diesem Genre. Oder Karl-Heinz Böhm in Peeping Tom und auch ein Klassiker des Serienkiller-Thrillers 7 von David Fincher. Und in neuerer Zeit hat auch jemand wie Kevin Costner einen Serienkiller gespielt in Mr. Brooks, ein Film, der, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Lohnt sich, das Ganze nochmal anzuschauen. Und das Ganze ist jetzt nicht nur so eine Hollywood-Thematik. Auch zum Beispiel in Asien gibt es Filme zu dem Thema. Memories of Murder, ganz großartiger Film. I Saw the Devil, auch ein Meisterwerk. Oder auch zuletzt ein Serienkiller mit Alzheimer, der nicht genau weiß, ob die Morde, die um ihn herum geschehen, jetzt wirklich ihm anzulasten sind, weil er sich nicht mehr genau daran erinnern kann, oder ob er nicht doch jemanden hat, der in seinem Fahrwasser unterwegs ist. Der heißt Memoir of a Murderer. Ganz, ganz tolle Filme. Und wie gesagt, die Liste ist endlos. Und ja, Dexter gehört dazu. Und Dexter ist eine sehr unterhaltsame Serie, die den schwarzen Humor gut verpackt und trotzdem ernsthafte Storys erzählt. Und das Schwierige daran, einen Hauptprotagonisten, mit dem man ja leiden, mitfühlen soll, sympathisch zu machen, obwohl er ein Mörder ist, ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Man hat ja so eine moralische Hemmung, ne?
Ja.
Da ist jemand, der hat zwar einen Kodex und dann soll einem weiß gemacht werden, das ist ja alles gar nicht so schlimm, weil der tötet ja Menschen, die noch schlimmer sind als er. Kann natürlich auch keine Ausrede sein fürs Morden.
Aber das macht's doch vielleicht schon für einige leichter zu sagen, ach guck mal, so übel ist der gar nicht. Der macht's ja genau. Aus gutem Grunde und der knipst nur die Bösen aus. Ne? So, das ist ja schon.
Genau, genau. Aber wie du ja auch vorhin schon hast durchblitzen lassen, auch wenn man nach so einem strengen Kodex lebt, irgendwann geht's halt doch schief und man bricht ein paar Regeln, ungewollt oder gewollt. Und dann geht das große Drama los. Das große Sterben beginnt.
Und dann hat Dexter sich ja auch nicht immer so an seine Regeln gehalten, ne? Beziehungsweise an den genau. Harry-Kodex, der ihm ja lange eine Bibel war. Ne? Das war ja für ihn ganz, ganz wichtig. Das war sein Halt. Ne?
Ja.
Er ist ja durchaus auch verletzlich, ne? Und er ist ja menschlich. Und das wird auch im Laufe der Serie immer deutlicher, wo seine Schwächen sind, und er erkennt auch immer mehr seine Schwächen. Also er wird eigentlich immer menschlicher, wobei es ihm auch dann trotzdem nicht gelingt, das Morden zu lassen. Also na, seine Verstrickung mit sich selbst und seiner Vergangenheit, das macht ihn ja auch so fassbar. Da kann man sich auch in Teilen wiedererkennen. Und doch ist er der Mörder. Und dann ist man doch als Zuschauer wieder ein Stück näher an ihm dran.
Und natürlich auch der schauspielerischen Leistung von Michael C. Hall zu verdanken, der einfach auch so ein Charisma hat. Das ist auch ein Schauspieler, der viel mit Blicken erzählen kann und einen einfach schön nah an sich ranlässt.
Ja, der wirkt so, ich habe ihn auch schon gesehen in Six Feet Under.
Wollte ich auch gerade sagen.
und mit Blicken an sich, mit Blickenarbeit, hast du gesagt, irgendwie gerade, ne? Und da können wir jetzt schon mal eine Brücke schlagen zum Intro. Das Intro hört mit Blicken auf. Ja, also,
genau, das ist ganz, ganz bezeichnend, ne? Ja.
Und er guckt, also es gibt zwei Blickstellen im Intro, so kurz vor Schluss. Einmal blickt er in Großaufnahme direkt in die Kamera. Das ist dann auf einmal auch sehr, 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 sehr gruselig und ja, man fühlt sich so richtig reingezogen. Und ganz am Schluss, und das ist das erste Mal, dass ein Bild im Intro normal aussieht, da verlässt er sein Apartment, geht so schräg auf die Kamera zu und blickt hinein. Also ja, das Blicken ist da auch ganz bewusst inszeniert worden. Und ich finde, er hat sowas, ja, auch sowas Kindliches, Jugendliches, Unschuldiges in seinem Spiel, was sehr, sehr gut zu Dexter passt. Dieses fast schon zarte, ich will gar nicht sagen verschmitzt, aber doch manchmal so ein unschuldig lächelnde etwas, was er so rüberbringt.
Und wo man eben nicht weiß, ist das jetzt so ein Tick von ihm? Überspielt er eigentlich was? Ist das wirklich sein Gefühl? Ist er wirklich zu Gefühlen fähig?
Ja. Ja.
Oder ist das eine Maske? Und mir kam es so vor bei dem Intro, dass er eigentlich, wenn er die Tür abgeschlossen hat, eher so einen Schein von Normalität jetzt wecken möchte. Ne? Er geht zur Arbeit, hat sein Apartment abgeschlossen. Und dieser eine Blick, ich glaube, der geht an der Kamera vorbei. Das ist so ein leichtes Nicken ist dabei.
Ja, ja.
Wie als würde man den Nachbarn sehen, den man so kurz zunickt. Man kennt sich halt, aber näher lässt man die anderen auch nicht an sich ran. Und dann gibt es ja diesen kleinen Pling-Ton in der Musik und in dem Moment geht der Blick nach vorne und er geht aus dem Bild, denn ein neuer Tag beginnt und man wird sehen, was dabei herumkommt.
Ja, oder für wen der Tag enden wird.
Genau.
für wen es der letzte Tag sein wird. Und wie du gerade sagtest, ja, am Schluss, es wirkt so, er geht in die Normalität, in den Alltag hinein. Mhm. Wenn man das Intro aber gesehen hat vorher, ist man eigentlich drauf gepolt, irgendwas Gruseliges in das, was man da sieht, hineinzulegen. Mir ging das jedenfalls so. Ja, kurz bevor er die Wohnung verlässt, sieht man, wie er den Schlüssel aus dem Schloss zieht. Und selbst das sieht für mich in dem Moment gruselig aus, weil ich schon so in dem Moment drauf gepolt bin, jetzt passiert oder jetzt ist wieder etwas zu sehen, was irgendwie mit Morden, Schlitzen, Bluten zu tun hat. Aber es zieht eigentlich nur den Schlüssel aus dem Schloss. Ich glaube, da gehen wir gleich sowieso noch mal drauf ein, wie
das ja, Intro aufgebaut ist. Ja, also das Intro können wir gleich nochmal schön auseinanderfriemeln. Das ist halt wirklich kongenial umgesetzt.
Dieses Intro ist, selbst wenn du die Serie nicht guckst, in sich gesehen, ist das schon eine kleine Geschichte. Es ist so wunderbar gemacht. Aber ich halte mich noch zurück.
Na, wir können ja jetzt schon mal sagen, dass sich viele nicht zurückhalten können. Denn das Internet ist voller Foren, wo über das Intro gesprochen wird. Also die Leute fragen auch ständig, was isst er da, was ist das für ein Fleisch, finde ich ständig die Frage. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Theorien. Also schon sehr interessant, was dieses Intro für Wellen schlägt. Und eigentlich ist es ja schlicht und einfach, und so wird es auch meistens genannt, nur die Morgenroutine eines Mannes, der sich fertig macht, um das Haus zu verlassen.
Wobei man natürlich auch sagen kann, ja, diese Routine hat er auch bitter nötig, denn wir wissen ja als psychologisch Vorgebildete, Routinen können helfen, innere Zwänge unter Kontrolle zu halten. Mhm. Und er schafft es, naja. Wobei, das habe ich dann auch irgendwo gelesen, irgendjemand hat betont, und das fand ich eine gute Beobachtung, der macht das alles nacheinander, das Essen. Er macht erst das Fleisch und dann isst das. Dann macht er das Ei und isst es. Also der bereitet sein Essen nicht zu und isst dann alles, ne, so mit Hauptdings und Beilage, sondern der bereitet zu und isst es. Dann bereitet er das nächste zu und isst es. Ja. Also auch in seinen Ritualen ist er schon ein bisschen seltsam unterwegs.
Ja, also das kam mir jetzt nicht so zwingend vor, als wäre das jetzt absichtlich chronologisch gedreht. Das kommt mir ein bisschen auch wie eine Collage vor.
Das kann natürlich auch sein. Aber damit die Leute sich ihr eigenes Urteil machen können, schlage ich jetzt mal die Sollbruchstelle vor.
Oh ja, das ist sehr gut.
Die Sollbruchstelle.
Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück.
Ja, vielleicht ist es einfach eine Collage von der Zubereitung seines Frühstücks. Ja, das kann man auch so sehen.
Also ein Kniff dieses Intros, also jetzt vom Visuellen her und auch von der Vertonung natürlich, ist, dass wir uns komplett im Makrobereich aufhalten. Also größtenteils. Und Makro ist halt immer interessant, weil man sieht Dinge, die man so nah normalerweise nicht sieht. Da muss man schon eine Lupe nehmen, ein Mikroskop. Das macht man im Alltag selten, so dass die Bilder alle was ganz Interessantes haben. Obwohl wir ganz normale Sachen sehen, ne? Also Alltägliches wird auf einmal rangezoomt, dass man die Poren der Haut sieht. Es beginnt ja mit einer Mücke, die auf seinem Arm sitzt und ihn sticht. Das erste Anzeichen, dass es blutig wird. Und er wacht auf, sieht die Mücke, schlägt sie platt und dann sieht man das erste Blut. Und dann kommt auch schon der Titel ins Bild und ja, das hat auch so den Anschein, als wäre die Schrift wie auf einem Objektträger. Also hat irgendwie sowas davon, als wäre es auf Glas geschrieben, verwischt, leicht unsauber. Und dann geht's los mit der Rasur, natürlich mit Klinge und der nächste Blutstropfen fließt, weil er ritzt sich etwas. Das Ganze wird dann aufgesogen von einem Stück Stoff, auch das halt im Makrobereich. Und dann wechseln wir zum Schneiden und Braten von Fleisch in der Pfanne. Das Fleisch wandert in den Mund, wird zerkaut, alles in Nahaufnahme.
Und ich möchte danach, zur visuellen Nahaufnahme auch die Audio-Nahaufnahme betonen. Also die Geräusche, genau, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, die Geräusche des Ganzen sind auch so nah, nicht nur laut, sondern auch so präsent, dass der visuelle Naheindruck noch weiter verstärkt wird.
Genau, ist halt ein schönes Stilmittel, was auch in zig Filmen natürlich gibt, immer wieder. Fällt mir auch jetzt wieder David Lynch ein, der lässt auch gern mal eine Zigarette im Makrobereich verbrennen. Also wenn jemand zieht und man sieht halt dann die Glut wandern Richtung Filter und hat dann eben auch ein übertrieben lautes Nasgeräusch, wie das Ganze verbrennt.
Das hat man doch auch im Kino gehabt, bei der Marlboro-Werbung früher immer.
Stimmt,
ja, auch da das. War doch ja, immer, da kam der Marlboro-Mann angeritten, tadum, und dann hat er sich natürlich eine Marlboro-Zigarette angesteckt und die war dann in Nahaufnahme und soundmäßig auch total nach vorne geholt, ganz viel Bass, ne, wie das Streichholz angeht, genau. Die Zigarette anbrennt, die der Tabak knisternd weiter verbrennt. Ja. Ja, das war ganz, ganz vorne und ganz präsent und ganz nah und
ja, es hat alles so was Sinnliches und total Konzentriertes.
Bei Zigarette natürlich ja. So ein Ding, ne? Also
ja gut, aber auch das weckt ja dann eine Begierde.
Etwas fragwürdige Begierde, die da geweckt werden soll, aber du musst ja auch verkaufen, ne? Muss man auch Verständnis haben.
Ja. Ja, und danach wird ein Ei zerschlagen und mit dem Messer wird durch das Eigelb gezogen. Und das ist sofort fiel mir dann ein, die berühmte Augenszene von Buñuel, wo die Klinge wirklich durch den Augapfel gezogen wird einer Frau.
Die ist so berühmt, die kenne ich gar nicht.
Ah, guck mal, das wirst du im Internet sofort finden. Das tut richtig weh.
Mir tut das schon weh, wenn das Eigelb zerschnitten wird.
Ja, aber die Szene, die darauf beruht, ist wirklich heftig.
Dann, lieber nicht.
Und dann wechselt er vom Ei zum Kaffee. Die Kaffeebohnen werden zermahlen.
Darf ich beim Ei noch hinzufügen, dass da etwas wie Blut auf das Ei tropft?
Ja,
kann auch Soße sein. Richtig. Oder auf jeden Fall tropft was Rotes auf das zerschnittene Eigelb.
Ich schätze sowas wie Tabasco vielleicht.
Ja, könnte sein. Ne?
Für die, die sich so genau interessieren, was eine Sorte Fleisch das ist. Und ja, der Kaffee kommt dann in die French Press, wird ausgedrückt. Und dann kommen wir zum gesunden Teil des Frühstücks. Eine Orange wird aufgeschnitten, wie im besten Werbefernsehen, nah dran. Im Slow Motion gleitet die Klinge durch die Schale und es spritzt in alle Richtungen. Danach sehen wir durch die klaffende Orange, dass es eine Blutorange natürlich ist.
Natürlich, eine Blutorange.
Ja klar, passend. Und wir haben schon wieder Blut im Bild. Sie wird ausgedrückt und erinnert dann in der Makroaufnahme eigentlich schon wirklich an eine heftige Fleischwunde.
Ja.
Und dann kommen wir auch, das Ganze ist ja bis dahin ist es ja auch schon immer in einer Anspielung auf Mord und Totschlag. Ja, es ist halt das Messer durchs Ei, das Fleisch, was angebraten wird mit Hitze, dann die Rasur, eine Klinge am Hals, ist halt immer ein bisschen mit Vorsicht
und
zu genießen.
Und er schneidet das Fleisch durch die Folie, möchte ich noch anmerken, ne?
Stimmt.
Er schneidet durch die Folie, was ja auch eine Anspielung ist, er foliert ja seine Opfer auch so ein bisschen, bevor er sie das letzte Mal
zerlegt. Ja, damit es nicht so doll herumsaut.
Ja. Genau. Alte Gewohnheiten, ne?
Ja. Und dann kommt er zur offensichtlichsten Tatwaffe. Das Messer ist natürlich auch schon einer, aber man sieht Seide, die um die Finger gewickelt wird, Zahnseide. Ja. Und da ist man ja sofort bei James Bond, der ein Drahtseil aus der Uhr zieht und dann wird von hinten jemand damit erwürgt. Also eine klassische Waffe von heimtückischen Mördern. Aber natürlich wandert die Seide an seinem Hals vorbei in den Mund und wird als Zahnseide verwendet. Und dann sind wir schon beim Fesseln der Opfer, ja?
Und bei der Zahnseide, das fand ich bei der Zahnseide sehr interessant. Das ist die erste kleine Szene im Intro, wo kein Blut fließt.
Ah.
Also, wir wissen ja alle, bei Zahnseide benutzen, da kann es schon mal sein, dass es ein bisschen blutet. Ja. Und also auch das Thema Schneiden und Blut ist bei Zahnseide mit inbegriffen, aber man sieht es nicht. Also es blutet nicht, es fließt da kein Blut und es fällt kein Bluttropfen.
Ja, wahrscheinlich.
Da reicht es schon, dass man das vorher alles gesehen hat.
Genau,
mit dem Fleisch und dem Ei und dem Boden und der Blutorange, dass man hier schon das Blut und das Schneiden mitdenkt. Das reicht dann schon.
Mhm. Ja, und dann geht's halt mit dem Fesseln weiter. Schnürsenkel werden stramm gezogen. Da ist man eben auch gleich beim Fesseln der Opfer. Und dann sieht man Dexters Gesicht mit einem weißen Tuch, das quasi erstickt wird von hinten. Nein, es ist aber das T-Shirt, das über den Kopf gleitet. Und dann schaut ein Dexter auch an mit einem dieser indifferenten Blicke. Und er ist fertig und verlässt die Wohnung.
Ja. nach seinem, es ist eigentlich nur ein Frühstücksritual, aber so wie es inszeniert wird, ja, ich finde hier die dominierenden Themen sind klar Blut, zweites Thema organisches Material, Fleisch, Ei, Obst, ja, Fruchtfleisch, drittes Thema ist Schneiden, ja, Rasierklinge, Fleisch schneiden, das Eigelb wird geschnitten, die Schnürsenkel und die Zahnseide schneiden in die Hände ein. Und das vierte Thema ist, glaube ich, hier Strangulieren. Mhm. Das ist zwar nicht ganz so im Vordergrund, das kommt erst später im Intro so dazu, aber das sind für mich so die Hauptthemen des Intros. Blut, organisches Material, Schneiden und die Luft nehmen.
Genau, es geht schon zur Sache. Und man darf auch nicht zu zart beseitet sein, um diese Serie zu schauen.
Das habe ich auch gemerkt. Also
sie geht schon ins Detail.
Ja. Also sagen wir mal, es gibt Leute, die sind weniger zart beseitet als ich. Und das ist schon.
Ja, absolut.
Also ich finde, geht nicht drüber. Also es ist nicht übertrieben. Es ist keine Serie, die sich daran ergötzt. Bestimmte Effekte und bestimmte Anblicke werden ganz bewusst dramaturgisch eingesetzt. Und dann kann ich das auch gut mitnehmen.
Es ist ja auch. Um nochmal zu dem Makro-Thema zu kommen. Wir sind im Makro-Bereich an Dexter dran und Makro ist ja auch sein Beruf in der Forensik und Spurensicherung. Auch da muss man ja ganz nah an die Sachen rangehen. Er analysiert ja Blutspuren, anhand derer er den Tathergang rekapitulieren kann. Wie ist dann der Mord zustande gekommen? Was ist genau passiert? Und eben die Forensik, die arbeitet ja auch im Makrobereich, um die Spuren zu finden. Und dieses Thema ist ja zum Beispiel auch von anderen Serien so aufgegriffen worden oder auch natürlich schon vor Dexter, eine Serie wie CSI und alle Serien, die danach kamen. Auch da geht man ja ins Mikroskopische und auch die Serien arbeiten gerne mit Makroaufnahmen und sogar noch darüber hinaus. Gehen ja schon in den Mikrokosmos.
Crossing teilweise. Jordan. Kennst du Crossing Jordan?
Ja, auch.
Eine recht frühe Serie aus dem Bereich. Ganz charmant. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Trick hier in dem Intro, das so zu nutzen. Denn ich glaube, allzu große Nähe kann auch entfremden. Also zu sehen, wie die Mücke auf der Haut, oder überhaupt Haut in Nahaufnahme ist nicht unbedingt was Schönes. Ja, die Poren so groß und die Härchen und Hautunreinheiten. Also ich glaube, große Nähe kann auch entfremden, also auch in anderen Bereichen zum Beispiel, das kennt glaube ich jeder, wenn man ein Wort immer wiederholt, dann klingt es einem irgendwann fremd. Ja, also wenn ich ganz oft sage Blut, 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 wo ist der Anfang, wo ist das Ende des Wortes und ist das eigentlich das Wort, kenne ich dieses Wort eigentlich, was bedeutet eigentlich Blut und habe ich eigentlich gerade Blut gesagt? Ja, also als Beispiel, dass du die immer größere Nähe, das auch Entfremdung bedeuten kann. Oder kennen ja auch viele das verflixte siebte Jahr. Je besser ich einen Partner kennenlerne, umso fremder wird er mir vielleicht. Und vielleicht auch gruseliger. Aha. Gut, bei Dexter hatte das was andere Gründe, dass sich da Partner auch schon mal, sagen wir mal, ein bisschen lebensgefährlich entfremdet haben. Aber das ist auch bei vielen Partnerschaften das Thema. Ja, wenn die anfängliche Verliebtheit weg ist und man sich immer im Alltag mehr kennenlernt, dass dann auch die Frage entstehen kann, gefällt mir das eigentlich, was da hier neben mir aufwacht oder was da gerade neben mir am Tisch sitzt und so komische Schmatzgeräusche macht? Ich meine, Scheidungsraten sind ja nicht gerade gering. Ich glaube, da können viele nicht mit umgehen. Ich glaube, das Thema Nähe führt zu Entfremdung, das kann jeder nachvollziehen und hier ist das Ganze natürlich optisch in einer Weise aufbereitet, ja, ich sehe Dinge, die ich kenne, aber ich sehe sie so nah, dass es fast schon wieder abstoßend ist. Abstoßend, aber irgendwie auch schön.
Aber jetzt kommen wir noch mal zur Musik über dem Visuellen. Da kannst du uns bestimmt was erzählen.
Hier geht es um das große Verschmelzen von Geräuschen, Musik und Atmo. Wir haben auch gerade im letzten Beispiel gehört, ungewöhnliches Musikinstrument, was da im Vordergrund steht. Und da sind wir auch wieder beim Thema, ja, nicht wirklich greifbar, verschmelzend. Das ist eine Bouzouki, die wir vor allem kennen aus zwei Ländern, Griechenland und Irland. Also das Instrument ist von Griechenland nach Irland gekommen. Das heißt, wenn ich eine Buzuki höre, so wie hier, dann kann ich es gar nicht so genau zuordnen zu Irland oder Griechenland oder zu welchem Land auch immer, sondern es bleibt da auch ein bisschen vage. Ja, keine klare Zuordnung. Hier mal ein Beispiel für eine Buzuki. Auch stilistisch lässt sich der Komponist nicht festlegen, ja, Rolf Kent. Er nutzt Einflüsse aus dem Reggae, aus Südamerika, aus Afrika. Und dann, wie gesagt, diese Buzuki, die zu Griechenland und Irland zugeordnet werden kann. Das Ganze beginnt mit einer Güiro. Ja, das ist dieses Holzinstrument, das geratscht wird. Das kommt aus Kuba. Ja, er macht also so eine kleine Weltreise mit Musikinstrumenten. Hier ist das Beispiel für Güiro. Ja, wie so eine kleine Reise durch die Welt mit Musikinstrumenten. Da kommen noch Streicher dazu, Trompeten, Glocken, ja, Tambourtöne. Er lässt sich nicht festlegen. Die Musik, der Sound hier, der Klang, lässt sich nicht festlegen. Weder stilistisch, noch lässt er sich einfach auf Musik festlegen. Wie gesagt, Atmo und Geräusche sind hier mit der Musik verschmolzen. Ja, und wie er das macht, das kann ich mal demonstrieren an ein paar Klangbeispielen. Ich habe mal das Intro an einer Stelle nachgebaut. Das klingt im Endeffekt so. Ja, also bitte nicht gleichsetzen. Das hier klingt natürlich längst nicht so schön wie das Original. Das hier ist nur zum mal reinhören und zum Hören, wie denn das Intro so gemacht ist. Ich habe mal diese Sekunden hier zusammengebastelt. Woraus besteht das jetzt? Zum einen aus der Buzuki, ja, die spielt diese Hauptmelodie. Bam, 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 bam. Im Original geht es eigentlich runter. Ich habe es mal ein bisschen verändert, damit wir nicht zu nah am Original dran sind. Ja, unter anderen Instrumenten, der Güiro, Streicher und so weiter. So, aber dann kommen noch weitere Klangereignisse dazu. Das Ganze baut erstmal auf dem Bass auf. Und der Bass, der ist so ein bisschen Reggae-mäßig unterwegs. Ja, der klingt so. Ist jetzt nicht die Originalstimme, wie gesagt, aber so ähnlich. Das ist der Bass. Ja, aber das ist so ein bisschen Reggae-mäßig angehaucht. Dazu kommt eine Conga zu Beginn. Ja, Conga, Trommel, gibt es in ähnlicher Form in vielen Ländern, in vielen Kulturen, auf mehreren Kontinenten. Also auch nicht ganz klar zuzuordnen. Wir haben darüber hinaus noch die Streicher, die hier dazukommen. Aber Instrumente, die wir kennen, die werden auch klanglich so gedreht, dass sie wieder etwas schwerer fassbar, ungewöhnlich, fremd klingen. Und das ist bei den Streichern hier zum Beispiel so. Und was ist der Trick dabei? Der Trick dabei ist bei den Streichern, dass sie mit einem Hall erstmal versehen sind. Da ist Hall dabei und ein Equalizer wird draufgelegt. Und die Streicher werden ihres Fundamentes beraubt, das heißt, die Bässe werden etwas rausgenommen und die Höhen etwas rausgenommen. Das heißt, die Streicher werden in ihrem Klang vor allem auf die mittleren Frequenzen zurechtgestutzt. Ja, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel alte Radios oder alte Radio-Soundeffekte. Die entstehen immer dadurch, dass man Höhen und Tiefen wegschneidet. Das klingt das Ganze so ein bisschen flacher und so ein bisschen altertümlich. Und das hat er hier mit den Streichern gemacht. Was er noch gemacht hat, er setzt dann häufig Atmo zu den Instrumenten dazu. Und das hat er bei den Streichern mit weißem Rauschen gemacht. Er unterlegt die Streicher noch mit weißem Rauschen. Weißes Rauschen ist ja, wenn man früher, wenn Testbild lief, ne, Sendeschluss. Mhm. Klingt sehr beruhigend, man kann dazu auch sehr schön einschlafen. Und das hat er hier dazu gepackt, zu den Streichern. Ja, und dadurch wird das Ganze unwirklicher. Und das ist ja der Trick hier, bekannte Klänge fremder, unwirklicher klingen zu lassen. Und den Trick wendet er öfter an, zum Beispiel auch bei der Triangel. Ja, das Ganze beginnt ja mit der Triangel, die kommt sehr früh im Intro. Die habe ich natürlich auch mal als Beispiel hier. Wo ist sie? Da. Triangel. So, ich habe mein Triangel auch hier mit dir hingelegt. Also Triangel kann ich ja, wie jedes Instrument, schön spielen. Und schönes Spielen bei Triangel, zugegeben ist jetzt nicht so schwer, aber... Also schönes Spielen bei der Triangel heißt einfach mal Schläge nehmen und anschlagen. Kann man das hören, so, wenn ich das hier so mache? So. Gut. Ich kann es auch ein bisschen virtuoser machen mit der Triangel. Ich sag nur Pink Panther, der rosarote Panther. Bodum, bodum, bum, bum. So, aber auch das hat er nicht gemacht, sondern er hat die Triangel so ein bisschen dreckig klingen lassen. Ja, er hat sie, ich denke, es ist so gemacht worden, auf ein Stück Metall gelegt oder Metall mit dran gehalten und hat dann daran geschlagen und das Ganze so ein bisschen dreckiger klingen lassen. Ja, ich lege es mal einfach auf den Tisch, um das mal zu demonstrieren. Und dann klingt die Triangel gar nicht mehr so sauber und schön und musikalisch, sondern dann klingt sie viel dreckiger. Und das ist auch hier der Fall. Also, schön ist nicht, gewöhnlich ist nicht, ungewöhnlich und fremd ist angesagt. Und das haben wir zum Beispiel auch dabei, dass Geräusche mit dem Equalizer bearbeitet werden. Ja, die klingen nicht so, wie sie immer klingen, normal und gewöhnlich. Und ich hatte mal auch ein Beispiel genommen vom der Kuss aus unserem Intro. Das endet ja mit einem Kuss. Das klingt, wenn ich es Equalizer-mäßig, also was die Frequenzen, die hohen und tiefen Anteile angeht, nicht bearbeitet habe, so. Kann man das hören? Schön, ne? So. Aber ich kann, und ich habe die Lautstärke insgesamt nicht verändert, ich habe aber die hohen und tiefen Frequenzen angehoben. Ja, Stichwort Marlboro, Mann und Zigarette im Kino und was wir eben hatten. Hohe und tiefe Frequenzen angehoben und dann ist das ganze Ding, in dem Fall der Kuss, deutlich weiter vorne und präsenter. Ja. Nochmal zur den Unterschied. Ah ne, jetzt habe ich die falsche genommen. Nochmal zum Vergleichen, der Kuss flach und der Kuss hohe und tiefe Frequenzen angehoben. Und so geht der Sounddesigner, möchte ich ihn mal nennen, im Intro auch mit allen Geräuschen vor. Mit dem Zerschlagen des Eis, mit dem Brutzeln in der Pfanne, mit dem Schneiden des Fleisches in der Pfanne und in der Verpackung, mit dem Zerschlagen der Mücke. Alle Geräusche werden mit einem Equalizer so behandelt, dass sie nicht flach klingen, sondern als wäre man mit dem Ohr ganz nah dran, als wäre noch wie bei einer Gitarre so ein Resonanzraum unter dem geräuschmachenden Element, ja, so dass das Geräusch des Ereignisses so richtig deutlich und präsent nach vorne kommt. Und dadurch klingt es von wegen Nähe, dadurch klingt es auch so wieder so unwirklich, weil wir im Alltag so nicht hören. Ja, wenn ich ein Ei aufschlage, dann stehe ich vor der Pfanne und haue das auf die Kante oder ich mache es mit dem Messer oder wie auch immer. Du bist der Koch. Aber das hört sich dann alltagsmäßig an. Zack, Ei, Pfanne, fertig. Aber wenn ich das Mikro quasi reinhänge in die Pfanne, an das Ei dran und dann auch die Bässe anhebe und die Höhen betone, dann klingt das schön, gruselig schön, schön gruselig, so richtig, ja, roh, aber doch auch schön. Und das wird hier so mit dem Equalizer gemacht, der die Geräusche so bearbeitet. Und eben auch zum Beispiel die Streicher dem schönen Klang entfremdet, indem er bei ihnen die Bässe und die Höhen rausnimmt. Mhm. Ja. Also, wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, Musik, Atmo und Geräusche gehen ineinander über und vor allem soll alles ein wenig fremd, ungewöhnlich, ja roh, fast schon ein bisschen bedrohlich, bedrückend präsent klingen. Alltagsgeräusche werden zur Bedrohung. Und da sind wir ja ganz nah beim Thema von Dexter, der dem sein eigenes Leben eine Bedrohung ist und der auch für andere Leute eine Bedrohung ist. Ach so, wichtig ist ja auch noch, um den Klang zu verstehen, die Bouzouki wird nicht einfach so gespielt, sie wird verstimmt. Das ist ganz witzig gemacht. Die Bouzouki besteht ja aus 4 Doppelsaiten. Jeder Ton hat 2 Saiten. Und wenn ich die leicht gegeneinander verstimme, klingt es so ein bisschen unsauberer. Und das ist hier auch gemacht worden. Also Sauberkeit, Reinheit, Schönklang ist nicht. Und er hat die Bouzouki noch mit sich selbst überlagert, eine Oktav höher, sodass sie noch mehr glänzt. Wir haben ja gesagt, so ein Gleisen und das Betonen hoher Frequenzen ist ab und zu so ein Stilmittel. Das hat er hier noch verdeutlicht, indem er die Bouzouki mit sich selbst in einer höheren Lage überlagert hat. Da hat das Ganze noch mehr Glanz. Kennen wir zum Beispiel auch von ABBA oder Phil Spector, die das häufig gemacht haben und mit solchen Oktavlagen dem Ganzen noch Brillanz und Schärfe verliehen haben. Ja, und bei Schärfe sind wir auch wieder beim Thema Dexter und das, was er so macht, ja, in seiner, kann man das Freizeit nennen? Er ist ja schon getriebener. Ja, und wenn ich dann die Elemente, die ich gerade alle einzeln vorgespielt habe, wieder zusammensetze, dann klingt diese Stelle, Dexter-ähnliche Stelle, so. Also, Atmo, hohes Gleisen, Geräusche, sehr prägnant und nach vorne geholt durch die Betonung von Höhen und Tiefen und natürlich die Musik mit der leicht verstimmten Bouzouki, das Ganze auf diesem Reggae-Bass-Hintergrund. Da ist das Gleisen. So, und nachdem wir unser Gehör so geschärft haben, hören wir doch mal jetzt in das Original rein und können da, glaube ich, jetzt besser verfolgen, wie diese 3 Ebenen im Original ineinander verschmolzen werden, sodass das normale Hören, was wir aus dem Alltag kennen, hier völlig überrollt wird und ja, dem normalen Hören werden Eindrücke vermittelt, die ihm sagen, hier stimmt was nicht, das ist nicht real, da ist irgendwas bedrohlich, irgendwas ist. Ja, da ist was, da ist Dexter. So, und so ab der Mitte, da beginnt auch immer mehr gleißende Atmo, ja, so scharfe, hohe Töne reinzukommen. Das steigert sich und das hören wir uns doch mal etwas weiter hinten an. Da, ne, das ist fast schon unangenehm scharf im Ohr. Denn eines soll die Musik ja nicht sein. Angenehm. Und doch, und das ist, glaube ich, die große Kunst hier, und damit schließe ich mein kleines Plädoyer, die große Kunst ist, dass es sich doch gut anhört.
Ja,
also aus dem Dekonstruieren des Schönklangs, so wie wir ihn kennen, kommt doch wieder ein Schönklang raus. Nur ein neuer, ein anderer, der zur Serie passt und der einem dann gefallen kann. Und ich glaube, das muss auch so sein, denn man soll die Serie ja gern gucken können und wollen. Ja,
natürlich.
Und das ist hier wirklich, finde ich, genial gelungen. Da hat jemand sich sehr viel Zeit genommen, mit sehr viel Kenntnis, auch mit sehr viel Materialeinsatz. Also diese Sounds und Soundbearbeitungsmöglichkeiten, das machst du nicht mal eben mit dem Heimcomputer. Da steckt schon ein ganz tolles Studio-Equipment hinter. Und da kann ich vielleicht noch eben anfügen, ich glaube, ein Thema dieses Intros ist auch der Kontrast von warm und kalt. Also wir haben akustische Instrumente wie die Buzuki, wie Trompeten und Bass und Streicher. Die werden aber durch elektronische Einflüsse so gemodelt, dass sie ihre akustische Wärme verlieren. Die werden künstlicher, artifizieller, die werden elektronischer, die werden kälter. Und ich glaube, das ist auch wieder passend zu dem, was Dexter ausmacht. Der hat ja eine unglaubliche, ja, Kälte in sich, oder ihn umgibt eine Kälte oder empfindet auch eine Kälte. Das hat er ja auch von sich selber gesagt, ne? Ich habe mir eine Fassade aufgebaut, damit niemand merkt, dass ich kein Stück sensibel bin. Also, ne, diesen Eindruck von sich hat er ja. Nicht sensibel ist ja, kann man auch sagen, ne, kalt. Ja, oder nicht so menschlich warm, wie es eigentlich üblich wäre. Und doch stellt sich ja immer weiter im Verlauf der Serie raus, wenn es um seine Schwester geht oder seine Frau und seine Kinder und oder seine Stiefkinder oder später seinen eigenen Sohn, dass er doch auch eine sehr, wenn auch von ihm gar nicht so realisierte, sehr warme menschliche Seite in sich hat. Und ich glaube, dieses Spiel mit warm und kalt, das hören wir hier auch im Intro.
Und witzig ist ja, dass die nachgeschobene 9. Staffel nach 10 Jahren quasi auch diesen Kontrast schafft, ne? Das heiße Miami.
Ja.
Mit Tropentemperaturen. Und dann gehen wir in den Norden von New York in die Schneelandschaft und es wird frostig und kalt.
Ja. Damit sind wir schon bei dem Punkt zu sagen, es gibt ein zweites Intro.
Ja.
Ne? Also es gab ja diese Fortsetzung von Dexter im Jahre 2021. Eine neue Serie mit 10 Folgen oder eine 9. Staffel, aber doch deutlich abgesetzt von den ersten 8 Staffeln. Und die spielt in der Kälte. Und das Intro ist auch ganz anders. Das Intro ist, während das alte Intro, wie lange dauerte? Warte mal, ich habe es mal aufgeschrieben hier irgendwo. Ich könnte jetzt mit Papier rascheln, das klingt dann so. Wo habe ich es denn aufgeschrieben? Nein, ich muss nur reinscrollen, ich dachte, es ist irgendwie haptischer. Das alte Intro über 8 Staffeln, nie verändert. 1:40, immer. Ja, und wer das skippt, ist ein Serienmörder. Und genau. Das neue Intro, 10 Sekunden.
Ja, ist ein Kurzintro, wenn man das überhaupt so nennen kann.
Ja.
Frostig und kurz. Eigentlich nur der Schriftzug, der irgendwie einfriert. Man hat so übertriebene Einfriergeräusche, knackendes Eis. Und ja, dann gibt es auf einmal einen ganz schnellen Zusammenschnitt, Staccato, von ein paar Bildern, die man in der Folge oder in darauf kommenden Folgen zu sehen bekommt. Dass man sie eigentlich kaum fassen kann.
Man kann es kaum fassen. Ich habe das mal versucht zu zählen. Ich meine, das Knacken am Anfang, das dauert, also da bin ich mir sicher, das dauert 5 Sekunden. Ja, auch da wieder Knackgeräusche plus dreuende, tiefe, gruselige Atmo. 5 Sekunden und danach nochmal 5 Sekunden und darin 11 Sequenzen aus der folgenden Folge. Ja, und wenn du 5 Sekunden durch 11 teilst, dann merkst du hast keine halbe Sekunde für eine Sequenz. Das geht ratzfatz. Und ja, das Intro ist, so schnell wie es begonnen hat, ist es auch wieder weg. Also, wie du sagst, ein großer Kontrast.
Ja, vor allem geht ja die einzelne Folge immer schon los. Also man bekommt ja eigentlich schon direkt was zu sehen. Und dieses Kurzintro wird dann kurz danach einmal eingefügt und dann geht's schon direkt weiter.
Ja, auch immer an anderer Stelle. Ich meine, es gibt auch sogar Folgen, da ist es gar nicht drin. Jedenfalls habe ich da nicht.
Ah, das mag sein, das habe ich gar nicht mehr überprüft. Ich hatte mir nur die erste Folge nochmal angeschaut, da man ja eigentlich so ein Intro wieder erwartet hat. Aber tatsächlich beginnt die erste Folge auch erstmal mit so Makrogeräuschen. Ja, wir sehen so, wie Dexter durch den Schnee stapft und hören viel lauter als im wirklichen Leben den zerquetschten Schnee beim Laufen, dieses Knirschen.
Ja.
Auch das, was er dann danach alles macht, eine Waffe laden, man hört die Klackgeräusche sehr laut, dann versucht er Eisfischen zu machen, baut eine kleine Falle auf. Auch die Geräusche, die dabei entstehen, sind lauter als gewöhnlich. Sie zeigen uns halt eine neue Morgenroutine an einem anderen Ort. So scheint sein Tag jetzt immer vonstatten zu gehen. Aber es gibt halt keine Musik dazu in dem Sinne. Also es läuft schon Musik dazu, aber eben keine typische Intro-Musik.
Ja, ganz interessante Beobachtung finde ich auch, ne, dass die erste Folge der neuen Staffel, dass die zwar nicht mit dem Intro anfängt, aber ganz ähnlich ästhetische Parallelen aufweist zu dem Original-Intro der ersten 8 Staffeln.
Ja, also ich denke mal, das wird Absicht gewesen sein.
Ja, denke ich auch, ja. Auch interessant, dass Dexter auch dort wieder eine Morgenroutine hat, nämlich den weißen Hirschen zu jagen und dann doch nicht zu töten.
Genau.
Ja. Also irgendwie braucht der Mann seine Routinen, um sich,
genau, eben, um, sich
unter
zu
Kontrolle
erden.
Zu halten. Um ja. sich zu, was hast du gesagt?
Erden? Zu erden.
Erden, ja.
Ja, zur Musik, also von den ganzen Sounds, was du gerade so erzählt hast, fällt eben auf durch diese Musikinstrumente, die eben nicht so geläufig sind, dass sie halt unglaublich haptisch sind, wollte ich noch sagen, und eben auch Geräusche erzeugen, die man wieder assoziativ auch mit Waffen gleichsetzen könnte, ne? So, weil das so Kratzgeräusche sind, sowas Metallisches, wo man an scharfen Draht denkt, an Seile und so weiter. Das bildet sich ja auch durch diese Musikinstrumente ganz gut ab.
Ja, ja, es ist nicht so, wie es scheint, und es ist gewalttätiger und überwältigender und gefährlicher, als es scheint. Das wird uns vermittelt, ne? Eben auch klanglich, ja, genau. Ja. Da auch mit der Triangel, ne? Die ist ja eigentlich ein sehr feines Instrument, ne? Hier nochmal. Pling, ne? Und so weiter. Aber die wird so roh gemacht im Intro. Die wird so roh dargestellt und klanglich gedreht. Ja, das ist dann kein feines, gebogenes Metall mehr. Da sind wir schon nah an der klanglichen Waffe.
Weil du gerade sagtest, das Intro wird nie geändert. Es gibt doch eine Stelle in der zweiten Season, wenn ich es richtig recherchiert habe, in Folge 12, gibt es ein erzähltes Intro von Dexter während seiner Morgenroutine, die ein bisschen ähnlich abläuft. Die kann man sich da anschauen. Und in Season 4 gibt es eine müde Morgenroutine, denn Dexter ist Vater geworden. Und wir sehen ähnliche Aufnahmen wie in dem normalen Intro, aber es ist alles ohne Elan und mit einem müde dreinblickenden Dexter. Sein T-Shirt ist von dem Baby besabbert.
Spooky auf dem Shirt.
Genau, und es ist so ganz anders als sonst, das Intro. Seine Routine ist gestört.
Ist auch bei YouTube, also wer das neue Intro aus der 4. Staffel da sucht, wird es da finden, und das ist wirklich sehr witzig gemacht und passt auch zum, ja, unter- oder hintergründigen Humor der Serie, ne? Also das geht ja nicht nur ums Blut und Schlachten.
Nein, das ist halt sehr, sehr schwarzhumorig im besten Sinne. Ja. Und auch die Simpsons haben sich da bedient und haben auch ein Intro nachgestellt à la Dexter mit der Musik. Und da wird auch der Bay Harbor Butcher das Rätsel um den gelüftet, das ist Flanders. Und das haben sie auch sehr lustig umgesetzt. Und was ich auch noch entdeckt habe, das kannte ich wahrscheinlich noch nicht, aber weil es optisch sehr an die Intros von dem Intro-Macher Saul Bass erinnert. Es gibt ein Intro auf YouTube zu sehen von T oder Ty Madson, geschrieben TY, der Vorname. Matson, wer da gerne mal nachschauen möchte, der hat ein Zeichentrick-Intro zu Dexter gemacht, mit derselben Musik, vielleicht leicht verändert, das weiß ich nicht mehr. Und das ist auch sehr, sehr schön. Hochprofessionell und könnte auch ein Alternativ-Intro sein für die Serie. Da geht es nicht um die Morgenroutine, sondern wir sehen in den Zeichentrick-Sequenzen, die sehr stilisiert sind und sehr schön, bekannte Motive aus der Serie.
Da schlage ich doch vor, wenn es doch jetzt so mehrere Alternativen gibt, dass wir so ein paar in den Shownotes auch als Link anbieten, und dann kann man sich da ein bisschen durchklicken, wenn man Spaß daran hat.
Ja.
Denn die sind wirklich auch sehr kunstvoll gemacht, auch wenn es manchmal nur von Fans ist, aber gerade Fans, die es drauf haben und die Begeisterung dazu noch, das sind häufig sehr, sehr schöne Sachen.
Auch irgendwelche Fans haben ein Dexter-Intro gemacht mit der Musik und den Schrifttypen von der Serie Friends. Also es läuft genau diese Musik die ganze Zeit durch und wir sehen einen Zusammenschnitt aus den Dexter-Folgen, die uns denken lassen, wir sehen eine lustige Comedy-Serie gleich mit diesen Gesichtern, die wir eigentlich aus dieser etwas düsteren Show hier kennen. Man hat halt Stellen gefunden, wo alle lächeln, mal tanzen und fröhlich miteinander scherzen und es ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre, die dann rüberkommt. Einfach nur durch den Zusammenschnitt und die andere Musik halt.
Und sowas löst eben kein Intro aus, das beliebig ist oder langweilig. Das ist also solche Anreize für kreatives Weiterarbeiten, da muss das Intro schon was zu bieten haben, das diesen Anreiz auch fördert und befruchtet. Und das hat dieses Intro ja echt zu bieten. Jedenfalls das Intro der ersten 8 Staffeln. Ja.
Ja.
Da übrigens ist mir aufgefallen, das hatte ich mir noch notiert. Nein, ist untertrieben. Ich habe mal was rausgesucht. An Beispielen. Es gibt noch ein Intro, das mich sehr daran erinnert hat. Das auch aus einer ähnlichen Zeit stammt. Also Dexter ist ja von 1906 bis 13.
2006.
Was habe ich gesagt?
1900.
Ja, da gab es eine Vorläuferserie in Schwarz-Weiß, ja, Stummfilm, Ton. ohne Ton, ja, also Geräusche ohne Ton. Gruselig, sag ich dir, gruselig, ja. Aber die meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt die dann folgende moderne Fassung 2006 bis 13. Und es gibt eine Serie von 2010 bis 2017, die von der Ästhetik her, meine ich, deutliche Parallelen aufweist zur Serie Dexter, zum Intro der Serie Dexter. Und die Serie, die ich meine, ist Sherlock.
Ach ja.
Sherlock von der BBC mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ich finde eine ganz tolle Serie, auch musikalisch ganz toll. Ich will jetzt hier keinen des Plagiats beschuldigen. Ich will nur eben diese ästhetische Parallele aufzeigen. Was wir auch hier schon haben, ist das Verschmelzen von Musik, Atmo und hier nur im Ansatz Geräuschen. Das wird in anderen Teilen des Soundtracks dann deutlicher. In einem anderen Bereich, in einem anderen Track ist aber auch die Bouzouki sehr dominant. Und das fand ich doch sehr interessant, weil das Instrument eigentlich gerade für englische, amerikanische, westeuropäische Serien eher ungewöhnlich ist. Auch zu der Zeit hat man es öfter verwendet. Ich meine auch, weil es so einen gewissen exotischen Klang für unsere Ohren, exotischen Klang hat und eben auch stilistisch gar nicht so genau zuzuordnen ist und damit so etwas Ungefähres, etwas wenig Fassbares in die Musik oder den Sound reingibt. Und das fand ich dann noch bemerkenswert, erstmal weil es ungefähr zur selben Zeit ist und weil die Komponisten, hier in dem Fall David Arnold und Michael Price, sich derselben Stilmittel bedienen. Und aber Sherlock finde ich großartigen Soundtrack. Vielleicht ein bisschen melodischer als die Musik meistens bei Dexter. Aber so hat eben jeder seinen Schwerpunkt, auch wenn es bestimmte Gemeinsamkeiten gibt. Ja, aber die Musik von Dexter, das sollten wir vielleicht noch mal grundsätzlich sagen zum Soundtrack, das ist schon was ganz Besonderes. Und die wurde gar nicht immer vom selben Komponisten geschrieben. Also das Intro, das ist von Rolf Kent. Aber alle anderen Tracks, ja, während der laufenden Staffelfolgen, die sind gar nicht von ihm. Und der Name dieses anderen Mannes, der lautet Daniel Licht. Wir haben gerade gesagt, schwarzer Humor ist an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Situationen so, dass irgendwas wirklich dramatisch blutrünstiges, Bedrückendes passiert, dass dazu aber sehr beschwingte Musik zu hören ist. Ja, südamerikanische Musik, groovige Musik, Reggae, swingende Musik. Also der Soundtrack dieser Serie, der ist ein ganz ungewöhnlicher, weil er im Kontrast häufig steht zu dem, was passiert. Und klar, kann ich bedrückende Musik zu bedrückenden optischen Eindrücken spielen, aber manchmal wird es doch umso unheimlicher, wenn die Musik gar nicht so ist. wenn die fast heiter oder beschwingt klingt, das macht das Ganze noch viel schwerer fassbar, ja, wenn das, was ich da sehe, so gar nicht zu dem passt, was ich da höre. Also hier nochmal die Empfehlung. Der ganze Soundtrack von Dexter ist eine absolute Empfehlung wert und bekommt erst seine richtige Tiefe, wenn man die Musik mit den Bildern wahrnimmt.
Ja. Ist eh ein toller Effekt manchmal, wenn man so einen Soundtrack von einer Serie oder auch von einem Film separat irgendwann später mal hört, wie viel man die Atmosphäre von dem Film oder von der Serie dann wieder erinnert. Ja, weil das, die Musik hat man ja beim Gucken nicht immer so vordergründig wahrgenommen. Die läuft ja so mit. Wenn man die dann separat hört, wird die auf einmal viel gewichtiger und ja, weckt dann wieder Erinnerungen an das Visuelle. So, bei mir ist gerade hier im Hintergrund ein bisschen Land unter, wenn man das hört. Es tobt gerade ein Gewitter über Bonn.
Ach, ja, hatte ich gar nicht. Ja, aber das passt doch gerade zum Thema.
Das passt.
Mach mal Fenster auf.
Ja, passt gut zum Thema. Zum Beispiel, ob der Film 7 um den Serienkiller, ich glaube, der regnet es permanent, um diese Stimmung durch den Film zu tragen. Mhm. Ja, aber im Gegensatz zu 7 ist ja meist schön Wetter in Miami. Und was mir bei Dexter auch noch aufgefallen ist, wenn ich mit Leuten über die Serie gesprochen habe, es gibt natürlich die, die das alles komplett gesehen haben und die Serie meistens großartig finden. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die irgendwann in der Mitte geschwächelt haben, weil die Serie manchmal auch in den mittleren Staffeln etwas geschwächelt hat. Ja, und dann eben abgebrochen haben und das Ende nicht kennen. Und denen sage ich immer, versucht's nochmal, ihr müsst dann halt kurz mal durch diese Täler durch, wo euch die Serie nicht so greift. Es steigert sich zum Ende immer mehr. Die Serie bekommt einen unglaublichen Zug in den letzten Staffeln. Man hat ja jetzt nicht nur Staffeln, die immer einen bestimmten Fall abfrühstücken. Es gibt ja halt diesen roten Faden um Dexter und alle Personen, ja, bei denen er versucht, dass die nicht ihm auf die Schliche kommen. Und es wird halt immer enger für ihn. Und es gibt halt dramatische Entwicklungen innerhalb der Serienstaffeln. Und am Ende wird eben alles aufgelöst, mehr oder weniger. Und ich habe mal kurz so einen kleinen Abriss gemacht, weil wir wollen ja nicht übermäßig spoilern, wer es eben noch nicht gesehen hat oder nicht weiter geschaut hat, bitte gebt der Serie noch eine Chance. Die wird halt wirklich immer besser. Und die erste Staffel ist halt noch so klassisch. Wir haben ein Thema für eine Staffel. Der Kühllasterkiller muss halt gefangen werden. Und danach geht's um den Bay Harbor Metzger, wer immer das wohl sein mag. Und Sergeant Doakes ist Dexter auf der Spur. Hat er eben seinen ersten großen Gegner. Staffel 3, da geht's um seine Hochzeit mit Rita und er bekommt in der Staffel einen Komplizen zur Seite. Auch das hat führt zu Komplikationen. In der Staffel 4 wird Dexter Vater und der Trinity Killer bestimmt den Alltag. Ein ganz, ganz toller Co-Schauspieler dann innerhalb dieser Staffel, John Lithgow. Und der kommt Dexter auf die Spur. Und in Staffel 5 hat er eben einen Kollegen, der immer misstrauischer wird, Detective Quinn, gespielt von Desmond Harrington, auch ganz, ganz toll gespielt. Und in der Staffel 6 geht es um Ritualmorde und die Verwicklung mittlerweile aller Personen miteinander. Das wird alles immer spannungsgeladener, geht dann in Staffel 7 über, es spitzt sich alles zu und wird immer enger für Dexter. Und in Staffel 8 kämpft er gegen den Gehirnchirurg. Und alles geht auf ein unfassbares Ende zu, das zu Kontroversen geführt hat. Also viele Fans waren mit dem Ende nicht einverstanden. Und als es dann nach 10 Jahren in die 9. Staffel ging, war die auch wieder sehr erfolgreich. Aber wieder gab es ein Eklat über das Ende. Und wir verraten es nicht. Da kann sich jeder seine Meinung bilden. Und was ich auch gerade gelesen habe, es geht mit Dexter weiter. Ja, man dreht gerade eine neue Serie und zwar wird der junge Dexter durchleuchtet und gespielt wird er da von Patrick Gibson, einem irischen Schauspieler. Und Christian Slater bekommt auch eine Rolle in der Serie, den kennt man ja auch noch von früher. Und die Serie trägt bisher den Titel Dexter Original Sin. Also, das Universum um diese Person wird weiter beleuchtet.
Also ein Prequel. Könnte natürlich dann auch heißen Better Call Dexter.
Und also unerwähnt darf man auch nicht die seine Co-Schauspieler lassen. Also es ist wirklich auch wieder großartig besetzt. Und Deborah Morgan, die Schwester von Dexter, wird gespielt von Jennifer Carpenter. Sie hat auch zahlreiche Preise für ihre Darstellung gewonnen und war nachher mit Michael C. Hall sogar eine kurze Zeit verheiratet. Sind sich während der Dreharbeiten wohl näher gekommen. Und sie spielt diese Schwester kongenial. Es ist aber auch eine richtig toll geschriebene Frauenrolle, die einfach mal ein bisschen mehr von dem üblichen Wegen so abdriftet, die man sonst in Serien so sieht. Und sie macht das großartig und steigert sich auch von Staffel zu Staffel, was sie da zu spielen hat. Und ansonsten hat er eben ein ganz tolles Ensemble um sich.
Vielleicht kann ich bei ihr eben noch einflechten, ja, dass sie auch im Deutschen eine ganz tolle Synchronstimme hat, nämlich Ilona Brokowski, die ganze, diese ganze Bandbreite der Figur und der schauspielerischen Leistung auch weiterträgt. Ja, das Leidenschaftliche, das Zarte, das Harte, die Verzweiflung. Wir kennen sie zum Beispiel als Rory, Lorelei aus den Gilmore Girls.
Ich bin Rory.
Da hat sie von 2004 bis 2008 gesprochen. Und als Barbie in den ganzen Barbie-Filmen. Hm. Ja. Okay. Und sie hat gesprochen in Pretty Little Liars in der Serie Melissa Hastings. Mhm. Und um nochmal etwas Nerds-Zeugs reinzubringen, Melissa Hastings wurde gespielt von Tori DeVito. Das ist die Tochter von Liberty DeVito, dem langjährigen Schlagzeuger von Billy Joel. Ah. Ja, er war häufig zu schnell, das muss ich sagen. Also Liberty DeVito neigte zum Laufen. Ich glaube, das war auch ein Grund, dass er dann aus der Band gehen musste Ende des Jahrtausends. Aber das führt dann jetzt zu weit. Also Ilona Brokowski, finde ich, ist ein ganz entscheidender Faktor für die Figur der Deborah. Hm.
Und erwähnen möchte ich noch den Darsteller von Angel Batista, einem Polizeikollegen von Dexter, gespielt von David Zayas. Und interessant bei ihm ist, dass er vor seiner Schauspielkarriere wirklich Polizist gewesen ist und eine ganze Reihe von Serienauftritten in den letzten Jahrzehnten absolviert hat. Und er wird dementsprechend auch oft als Polizist besetzt, weil er ist es ja mal gewesen und kann das überzeugend rüberbringen.
War denn Michael C. Hall auch in seinem Leben vor der Schauspielerei Serienkiller?
Das wissen wir nicht, das wird sein Geheimnis sein.
Gut, dann wird er, wenn er erfolgreicher war, dann werden wir es nicht erfahren.
Ja. Er ist natürlich auch nach der Serie dann auch hier und da mal in zwielichtigen Rollen aufgetaucht, wie das so ist, ne? Wenn man durch so eine Serie so bekannt ist, dann ist man erstmal in der Schublade für merkwürdige Figuren und darf auch mal hier und da den Bösewicht spielen, weil die Leute das dann mittlerweile erwarten. Aber was ja auch ein toller Side-Effekt ist von einer Serie, die eben über so viele Staffeln geht, auch wenn es kürzere Staffeln sind. Wir sind also mittlerweile schon in dem Zeitalter, wo man nicht pro Staffel 24 Folgen gedreht hat wie früher, sondern eben so 10er und 12er Päckchen zusammengeschnürt hat. Aber nichtsdestotrotz über 100 Folgen insgesamt. Und wenn so eine Serie halt erfolgreich genug bleibt, dass man eben Staffel für Staffel ordert und das weiterdreht, bekommt man natürlich auch tolle Co-Schauspieler, die kleine Rollen übernehmen. Mhm. Und ein paar Folgen lang mitspielen, wie Peter Weller, Julia Stiles, Keith Carradine, Johnny Lee Miller, Mos Def, Colin Hanks, Edward James Olmos, Charlotte Rampling und. Daran sieht man ja auch, was für eine Qualität die Serie hat, dass da alle gerne mal mitgespielt haben. Also witzig ist noch, in Staffel 9, ne, die nach 10 Jahren nachgeschobene Staffel, versteckt sich Dexter unter dem Pseudonym Jim Lindsay. Das ist der Autor von Dexter. Also eine kleine Anspielung auf eine wirkliche Person.
Ja, ich sag ja, die Serienkiller sind unter uns. Man muss nur die Augen aufhalten, sind öfter da, als man glaubt.
Ja. Zum Thema Serienkiller würde ich auch gerne noch eine Romanserie empfehlen, wo ich vor Jahren mal die Ehre hatte, den ersten Roman einlesen zu dürfen als Hörbuch. Gibt's auch noch bei Audible. Und zwar im Deutschen Blake von Jack Heath geschrieben. Das ist die Timothy Blake-Reihe. Bis heute gibt es im Original 4 Romane. Im Deutschen leider ist es über die Nummer 2 nicht hinausgegangen und ich durfte auch nur Teil 1 lesen. Das Ganze hat sich dann wohl als Hörbuch nicht so verkauft und nachher auch nicht als Roman. Aber ich fand den ersten Roman, den ich halt kenne, richtig gut. Und das ist so eine Dexter-Variante. Dexter gemischt mit Hannibal von Schweigen der Lämmer. Und da geht es auch um jemanden, der dem, ich glaube, CIA ist es in dem Fall, ja, bei Ermittlungen hilft, wenn es um Serienmörder, um Mordfälle geht. Denn auch er ist Serienmörder, was aber auch wieder nur eine Kontaktperson beim CIA weiß und ihn gerne einsetzt als Gastermittler. Und auch er hat eben dann diesen Kodex, du hilfst uns bei den Fällen, ich lass dich nicht auffliegen. Und damit du jetzt nicht wahllos durch die Gegend rennst und Leute mordest, bekommst du zur Belohnung, wenn du einen Fall gelöst hast, jemanden aus dem Todestrakt. Das wird dann so arrangiert, dass derjenige dann wohl doch nicht hingerichtet wird, nur scheinhingerichtet. Und er darf dann diese Person durch den Hinterausgang mitnehmen und seinen Gelüsten frönen. Sehr, sehr schwarzhumorig, sehr blutrünstig, aber unglaublich spannend geschrieben. Und auch mit einer sehr, sehr guten Portion schwarzem Humor. Denn auch bei ihm, bei Timothy Blake geht es darum, wo ist die Menschlichkeit in diesem Charakter und kann man die rauskitzeln. Und das passiert schon in Band 1. Also wer auf diese Stoffe steht, das ist wirklich eine Empfehlung und schade, dass es nicht weiterging und vor allem, dass die auch nicht weiter übersetzt worden sind. Ich habe letztens schon mal nachgefragt, aber da besteht gerade erstmal keine Chance, dass das fortgesetzt wird. Und, fällt mir auch noch ein, wir haben ja gerade schon über das Thema Serienkiller in Filmen und Literatur gesprochen. David Fincher hat ja vieles zu dem Thema schon gedreht. Auch die Serie Mindhunter, die auch nach, ich glaube, 2 Staffeln eingestellt wurde, obwohl die unglaublich gut war, super Kritiken bekam. Und da geht es mit anderen Namen allerdings ja um das Entwickeln des Profilings, das im FBI stattgefunden hat. Und da hat eben auch im wirklichen Leben der FBI-Agent John Douglas, der da von den vielen Büchern auch berichtet, angefangen, diese Serientäter im Knast zu interviewen und ein Profiling zu erstellen, Gemeinsamkeiten herauszufinden. Mit diesen Ergebnissen war man dann in der Lage, nach und nach Mörder schneller ausfindig zu machen, sie zu entlarven und Gemeinsamkeiten halt festzustellen. Mindhunter, die Serie, die zeigt diese Entwicklung des Profilings ziemlich gut und auch spannend und toll gespielt. Aber ich habe gelesen, es könnte vielleicht bald weitergehen mit der Serie, weil einfach so viele danach rufen. Fincher hat in der Zeit auch noch The Killer gedreht mit Michael Fassbender. Auch ein sehr, sehr guter Thriller zu diesem Thema. Und ja, wer da mehr einsteigen möchte in diese Thematik Profiling, die Bücher von John Douglas sind sehr zu empfehlen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, schon im Deutschen 6 Bücher. Und er rekapituliert halt alle seine Fälle, die er so gelöst hat oder versucht hat zu lösen. Das ist ziemlich spannend und eindrucksvoll.
Interessant, wie viel Empfehlungen man an Dexter oder aus Dexter ableiten kann, ne? Weil Dexter ja auch so vielfältig ist. Also zum Thema Serienmörder, aber auch zum Thema Profiling eben. Gut, dass du da so ein paar weitergehende Tipps zusammengestellt hast.
Und wie gesagt, wer es noch gucken möchte, das Ganze lässt sich ja, glaube ich, auch hier und da streamen und auch als Komplettboxen kann man das Ganze wunderbar kaufen. Es gab 2 ganz schöne Sammelboxen, die habe ich mir aber auch nicht geleistet damals. Einmal gibt es eine ganz große weiße Büste wie von so einem Dummy in der Forensik mit einem kleinen Cut am Wangenknochen. Das wird man erkennen, wenn man die Serie kennt. Und man kann den Kopf oben an der Schädeldecke öffnen und dann kommt ein Zylinder mit allen Datenträgern herausgefahren. Sehr aufwendig gemacht. Und
hast du das?
Nee, leider nicht. Das nimmt aber auch sehr viel Platz weg. Ich habe es mal im Original in der Hand gehalten. Und etwas platzsparender, auch sehr liebevoll gemacht. Es gibt auch eine Objektivträger-Holzkiste, wie aus der Forensik. Und diese Objektivträgerkiste ist ja ein Utensil von Dexter, wo er seine Trophäen sammelt. Denn er archiviert ja immer einen Blutstropfen seiner Opfer auf einem Objektträger und sortiert die schön ein.
Ja, muss man, für die, die es nicht kennen, sagen. Also immer wenn er kurz davor ist, eines seiner Opfer ins Jenseits zu befördern, schneidet er ihm erst mit in die Wange und das Blut, das da rausströmt, davon fängt er einen Tropfen auf und konserviert den auf einem Objektträger, also einem, weißt du das, Objektträger?
Ja, so eine kleine Glasscheibe, wer das nicht kennt.
Und da hat er eine ganze Sammlung von.
Genau. Ja. Und in dieser Special Edition hat man eben statt der Objektträger sind das die einzelnen Scheiben in so Plastikhüllen in einem Karteikasten. Eine nette Idee und sieht ganz nett aus. Aber alles mittlerweile vergriffen. Diese Edition muss man sich dann irgendwo bei eBay suchen und entscheiden, ob der Preis angemessen ist.
Ja, aber in Zeiten, in diesen konsumfreudigen Zeiten kann man doch auch selber mal was herstellen. Man kann doch selber auch eine Sammlung von Blutstropfen auf Objektträgern herstellen. Das ist doch eigentlich auch ganz schnell gemacht. Mit ganz wenig Material und ganz wenig Arbeitsaufwand, da kann man doch selber eine kleine Sammlung herstellen.
Na gut, dass ich hier ich habe weg wohne in Bad Godesberg.
Ich glaube, wir machen jetzt mal lieber das Rätsel zur nächsten Folge.
Oh ja, eine gute Idee. Ja, wir müssen aber jetzt dazu sagen, dieses Rätsel zu enträtseln, ja, kann schwer sein, kann leicht sein, aber auf alle Fälle habt ihr dafür Zeit, denn mit einem leicht traurigen Auge sagen wir, wir verabschieden uns erstmal in die Sommerpause. Es geht also nicht in 2 Wochen weiter. Nein, es wird ein paar Wochen länger dauern. Genau wollten wir uns da noch nicht festlegen.
Im September geht's weiter, sagen wir mal.
Ja, wir werden es frühzeitig ankündigen und auch zu dem Rätsel, das gleich folgt, vielleicht noch ein Bildchen hinterher schießen und werden uns aber wiedersehen. Wir machen nur eine Pause, kommen zurück, sind dann gewappnet mit neuen Themen und fangen wieder an.
Das wird auf jeden Fall so sein und so sehr wir uns jetzt auch auf ein bisschen Urlaub und Auszeit hier und da freuen, so sehr freuen wir uns weiterzumachen, weil uns das bisher wirklich Spaß macht und Spaß mit Martin zu plaudern.
Ja, ja, dito. Und ja, vielleicht sehen wir ja jetzt auch uns ein paar Folgen an von Serien, die wir noch gar nicht kennen in der Sommerpause. Haben da nochmal neue Themen parat.
Und wenn wir mal jetzt hier einen weiteren Hinweis zum Rätsel posten oder wenn wir mal so einen Urlaubsgruß posten oder so, was so los ist zwischen den Staffeln. Ja, wir beenden ja jetzt unsere erste Staffel und gehen im September in die zweite Staffel von Ein Intro für alle Fälle. Dann posten wir das auf unserer Facebook-Seite. Ja, deswegen guckt da ruhig mal rein, da ist dann auch immer jede neue Folge zu finden, vielleicht mit Zusatzmaterial oder bestimmt sogar. Mhm. Wollen wir hier nochmal einfach empfehlen. Also Facebook-Seite, ein Intro für alle Fälle über die Suchfunktion zu finden.
Wo du gerade sagst, das Ganze ist jetzt die erste Staffel von uns, dann sind wir ja jetzt selbst eine Serie.
Wir sind eine Serie.
Und wenn wir jetzt einfach in die Sommerpause gehen, sind wir hier sogar Serienkiller.
Du bist echt ein Killer-King.
Gruselig.
Ja. Ja, wir sind unsere eigenen Hauptdarsteller. Wir sind auch unsere eigenen Synchronsprecher. Das könnten wir auch übrigens auch nochmal aufklären. Ja?
Ja.
Also, was man jetzt hört, ist die Synchronspur. Ja, wir haben ja alles nachsynchronisiert. Ja, damit, ist immer viel Arbeit, aber die machen wir uns, damit es auch so richtig gut klingt. Also wir nehmen das alles auf, aber dann gehen wir nochmal synchron darüber mit vielen Takes und schneiden das dann zusammen. Also was ihr, liebe Leute, jetzt hört, ist die Synchronspur. Ja, aber deswegen klingt es ja auch so schön und deswegen machen wir uns auch so viel Arbeit. Apropos Arbeit, Serie 1 der Staffel 2. Wird ganz anders sein als Dexter. Die Farbe Rot schwingt zwar auch mit, aber sagen wir mal, das ist was ganz anderes. Keine Serienmörder, aber Mörder in Serie und noch viel mehr.
Deshalb Rätsel ab.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle?
Aua!
Was ist, mein Lieber?
Ich habe mich gestoßen.
Wann denn?
Heute Nacht im Bett, als ich dich stieß.
Woran denn?
An deiner Frisur. Ich stieß meinen Kopf an deiner brettharten Haarspray-Frisur.
Hast du Schmerzen, du mein Ein und Alles?
Ja, nach Hunderten von Mörderjagden und Prügeleien habe ich das erste Mal Schmerzen.
Wirst du mir verzeihen und mich weiter lieben?
Aber natürlich, mon coeur, denn die nächste Folge kommt bestimmt.
Du Guter.
Mach das Licht aus.
Oh, Hallo, Seemann.
Au!
Ich glaube, wer die Serie kennt, der hat, glaube ich, jetzt schon den Verdacht, dass es genau die ist. Und da kann ich nur bestätigen, die ist
die
es.
Die ist es.
Ja. Aber damit haben wir noch nicht gespoilert. Na. Und ja, da wird es so sein, dass ich ein bisschen Vorsprung habe vor Martin. Heute war es ja Und da will ich den Martin ein bisschen begeistern für diese Serie, die auch ein bisschen älter ist als Dexter. So viel kann man, glaube ich,
aber ich kenne die auch sehr, sehr gut.
Du kennst sie sehr gut.
Ja, absolut.
Ah, das hatte ich falsch verstanden. Nein.
Nee, da sind wir wieder beide nerdig genug unterwegs, um vieles zu erzählen. Dann sagen wir jetzt an dieser Stelle einen schönen Sommer.
Einen schönen Sommer und den wünschen wir uns gegenseitig, den wünschen wir euch. Habt schöne Ferien oder Urlaub oder Erholung oder alles zusammen. Sonne, Sonnenschein, Sonne im Herzen. Auf das kein Messer dieses Herz zermetzeln möge. War das jetzt so brutal, Martin? Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen, so am Schluss in die Harmonie hinein?
Nein, es passt, war, ja, passt, oh, ja, komm, ist ja dem Thema angemessen. Ja. Alles gut, ja. Wunderbar.
Dann verabschieden wir uns.
Bis bald.
Martin, du weißt, dass es gerade kein Scherz war, dass ich Serienmörder bin?
Was?
Martin, du denkst, ich bin in Witten, ne?
Ja, bist du doch.
Du bist in Bonn, ne?
Ja.
Ich weiß. Martin?
Ja?
Dreh dich mal um.